Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Regierungsmedienkonferenz. Das Kabinett hat sich wieder mit verschiedenen Themen befasst und ich begrüße hier recht herzlich Finanzministerin Heike Taubert, die Sie über die Steuerschätzungen, über die aktuellen und die Auswirkungen für den Freistaat informieren möchte. Und im Anschluss daran begrüßen wir hier die Staatssekretärin Frau Barbara Schönig und die Landrätin Frau Antje Hochwind-Schneider. Und sie werden Sie informieren zu den Fortentwicklungen zur Kyffhäuser Stiftung. Doch zunächst einmal die Finanzministerin. Bitte schön, Frau Taubert.
Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen natürlich wieder eine Präsentation mit unseren Ergebnissen aus der Steuerschätzung Mai 2024 vorbereitet. Ich kann schon mal auf die erste Folie gehen. Sie sehen, dass die steuerinduzierten Einnahmen für Thüringen gegenüber dem Haushalt 2024 um ca. 112 Millionen Euro zurückgehen. Das ist nicht schön. Gleichwohl ist das, wenn man es in Bezug auf den Gesamthaushalt setzt, 13 Milliarden Euro natürlich auch und den Unsicherheiten, die wir ohnehin haben bei der Frage der Steuerschätzung, natürlich noch kein großes Unglück. Wir werden mit dieser Differenz im Haushaltverfahren bzw. in der Abarbeitung sicher umgehen können und erst später, wir werden das ja dann in der November-Steuerschätzung sehen, wie wir voraussichtlich aus dem Jahr 2024 herauskommen. Was ist passiert? Die Prognose der Bundesregierung, was die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung betrifft, die ist nicht sonderlich gut. Sie ist nach unten reduziert worden auf 0,3 BIP-Wachstum fürs kommende Jahr, dann ein Wachstum von 1%. Und letztlich treten wir auf der Stelle. Es gibt unterschiedliche Effekte. Wenn Sie mit wirtschaftlichen Unternehmen sprechen, dann ist ein Unternehmen ganz gut am Markt unterwegs, ein anderes hat Schwierigkeiten. Frage der Energiepreise ist natürlich immer noch, obwohl die Bundesregierung ja in der Energiekrise richtig gut geholfen hat, ein Thema, das viele beschäftigt und natürlich auch die Frage stellt, ist die Bürokratie zu hoch, müssen wir uns außerhalb von Deutschland neue Produktionsstätten suchen oder können wir hier in Deutschland weiter gut arbeiten? Wir haben Ihnen die für 25 auch nochmal dargestellt und wenn ich jetzt nochmal zurückschalte, sehen Sie, wir sind bei 9,832, hier sind wir bei 10,134, das heißt, die Steuereinnahmen an sich absolut werden in der Prognose als steigend betrachtet. Aber die Steigerung ist nicht so hoch, wie sie in der November-Steuerschätzung im Jahr 23 und auch davor in den Steuerschätzungen angenommen wurde und angenommen werden konnte für unseren Landeshaushalt. Und deshalb gibt es eine Differenz. Auch da ist es so, 25 ist das noch nicht jetzt ganz dramatisch. Aber Sie sehen, es ist kein großer Spielraum, vor allen Dingen nicht für neue Maßnahmen, ohne dass man auf alte Maßnahmen im Landeshaushalt verzichten könnte. Das heißt, wenn wir einfach nur zum Beispiel die Personalkostenentwicklung sehen oder auch notwendige Investitionen, dann muss an anderer Stelle eingespart werden. Und unsere Rücklage, die hat ja ungefähr, hat 550 Millionen Euro ungefähr momentan. Das reicht natürlich dann bei den Ausgleichen nicht so einfach, wenn wir die Steigerung mit einbeziehen. Hier haben wir das Ganze nochmal insgesamt aufgestrippt für die MIFRIFI quasi. Hier gibt es einen kleinen Tippfehler. Das ist die Mai-Steuerschätzung 2024 in der ersten Zeile und nicht die Mai-Steuerschätzung 23. Hier sehen Sie auch noch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 23, die natürlich für unseren Haushalt auch wichtig gewesen ist. Wenn wir es über einige Jahre betrachten, dann sehen Sie hier, ist immer noch relativ nahe dran an der Oktober-Schätzung, Steuerschätzung 23, aber doch ein leichter Trend nach unten. Und wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird, ist jetzt erstmal die Annahme doch stetig, also mehr Steuereinnahmen, aber die Ausgaben steigen nach unseren jetzigen Einschätzungen halt stärker als die Steuereinnahmen das finanzieren können. Hier haben wir nochmal das Ergebnis für die Kommunen. Auch hier wird sehr, sehr deutlich, es gibt nicht weniger Steuern, weil beide, sowohl die gelben als auch die roten Balken, steigen ja nach oben an. Aber es sind eben Unterschiede, 24 noch relativ stabil und in den kommenden Jahren eben etwas weniger als die Steuerschätzung im Oktober 23 ergeben haben. Was bedeutet das jetzt für uns, auch für die Haushaltsaufstellung 2025? Wir haben, das ist nicht das erste Mal, das ist schon immer so gewesen. Ich habe die Steigerung der Personalkosten angesprochen. Im kommenden Jahr sollen ja eine Steigerung von 5,5% dann ab Februar gelten für alle Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten. Das ist sicherlich ein großer Brocken, der auch, wenn die Ergebnisse so bleiben und sich keine Wende in der Einnahmephase ergibt, werden natürlich an anderer Stelle finanziert werden müssen. Das heißt möglicherweise mit Einsparungen. Das wird über den gesamten Haushalt gehen. Aber die Häuser haben natürlich auch viele andere Wünsche. Ich will auch sagen, manches ist auch eine Notwendigkeit, die neu dazugekommen ist. Auch das wollen wir nicht außer Acht lassen. Also es ist nicht nur der Ruf nach mehr, weil das schön ist, sondern weil es natürlich auch andere Notwendigkeiten gibt. An mancher Stelle droht natürlich auch der Bund, insofern Einschränkungen auf uns abzuwälzen, indem er bestimmte Förderprogramme ja auch im vergangenen Haushalt für 24 diskutiert hat und jetzt 24 die Diskussion ja auch für 25 schon läuft. An welcher Stelle kann der Bund einsparen? Und in jedem Fall ist es ja so, wenn wir kofinanzierte Programme haben, dass das für uns eine Belastung wäre, wenn wir die Gesamtfinanzierung übernehmen müssen, beziehungsweise wenn ein Wegfall ist, dann dass wir überhaupt einspringen müssen. Und das sind schon nochmal Herausforderungen, die uns blühen. Die Anmeldungen zum Haushalt haben circa 2 Milliarden Euro mehr Anmeldungen dabei. Da ist alles querbeet dabei. Dass das nicht erfüllbar ist, glaube ich, wissen auch alle Häuser. Wir gehen jetzt in einzelne Gespräche, weil wir natürlich für den Gesamthaushalt viele unterschiedliche Dinge auch schon planen und absprechen müssen, auch Dinge, die sich jetzt nicht fiskalisch äußern in so einer Summe, in einer Haushaltsstelle. Das wollen wir abarbeiten und dann werden wir sehen, wie wir mit dem Haushalt 25 auch zum Ziel kommen können in diesem Jahr. Herzlichen Dank.
Recht vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es dazu Nachfragen? Ich sehe eine Hand oben von Herrn Haag. Bitte schön.
Frau Taubert, hallo. Ich habe erstmal die Frage, habe ich das gerade richtig verstanden? Die Häuser, die einzelnen Ministerien haben 2 Milliarden Euro mehr angemeldet über dem, was dem Ist von 24 oder dem Soll von 24 oder was ist die Bezugsgröße? Und können Sie sagen, wer besonders über die Stränge geschlagen hat?
Das würde ich doch nie öffentlich verraten, Herr Haag. Wieso fragen Sie das?
Dafür werde ich bezahlt.
Ja, nein, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Wie gesagt, ein großer Batzen sind natürlich unsere Personalkosten. Das geht allen öffentlichen Dienststellen so, dass das eine Herausforderung ist für das nächste Mal, so sehr man es jedem Einzelnen auch gönnen mag. Wir haben natürlich das Thema Klimaanpassung, das ist ein wichtiges Thema, das auch über mehrere Haushalte geht. Das ist nicht nur der Einzelplan des Umweltministeriums. Und wir haben natürlich auch nach wie vor, das ist nun mal so, weil wir gerade auch die Staatssekretärin aus dem Infrastrukturministerium hier sitzen haben. Wir haben natürlich auch selber Nachholbedarfe bei unseren eigenen Investitionen. Und wenn Sie weitergehen im öffentlichen Personennahverkehr, überall, wo wir die Personalkosten steigern, steigern sich ja auch bei den Dienstleistungen, sage ich mal ganz allgemein, die Kosten, weil Personal- und Sachkosten, auch Investitionskosten steigen. Da sind eine Vielzahl von Dingen, die man aufzählen kann.
Und ich denke, Sie werden in den nächsten Wochen und Monaten, so wie ich es in den letzten Monaten auch gelesen habe, natürlich viele Wünsche der einzelnen Ministerinnen und Minister lesen können. Dazu kommen die Wünsche und vielleicht auch Notwendigkeiten von Dritten, die an den Landeshaushalt gerichtet sind. Also es ist eine echte Herausforderung, aber ich bin mir trotz alledem sicher, die Vernunft wird letztendlich siegen. Ein Haushalt muss auch 2025 beschlossen sein, damit wir ordentlich arbeiten können und den Menschen auch in Thüringen Sicherheit geben können, dass wir in der Lage sind, auch in komplizierten oder komplizierteren Situationen das Land zu regieren.
Aber können Sie die Zahlen nochmal sagen? 2 Milliarden drüber, über was? Über 13 Milliarden?
Nein, wir haben jetzt, ich habe Ihnen mal noch das Bild, ach so, das haben Sie jetzt nicht mehr, auf Seite 8 unserer Präsentation, haben Sie die schon vor sich liegen? Da haben wir zwischen den voraussichtlichen Einnahmen der Maisteuerschätzen, sind wir bei 12,887 Milliarden Euro und den Voranschlägen, die jetzt erstmal angemeldet worden sind, das sind 14,95 Milliarden Euro, haben wir dieses Delta von 2 Milliarden rund, die wir momentan nicht decken können. Ne? Es geht nicht nur ums Vorjahr, da waren wir ja ungefähr bei 13 Milliarden Euro in Ausgaben, also 24 oder sind wir noch mittendrin. Das heißt, diese 2 Milliarden, um die geht's, die ich gemeint habe.
Dann bitte schön, Frau Rothe, eine Nachfrage.
Schönen guten Tag. Ich habe eine zum Timing. Wann wird denn der Haushaltsentwurf der Regierung vorliegen für 25? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, also für den Haushalt 24 gibt es ja also einmal die globale Minderausgabe und dann irgendwie den Betrag habe ich jetzt nicht parat. Aus der Rücklage sollte auch noch Geld genommen werden. Also setzen Sie darauf, dass das eintritt, was immer eintritt, dass zum Schluss Geld übrig bleibt und Sie nicht sparen müssen? Oder werden Sie jetzt irgendwie den Ministerien sagen, so die Steuereinnahmen, die Prognose ist nochmal 19 Millionen geringer, das muss jetzt gespart werden. Also da würde mich Ihr Vorgehen jetzt interessieren und zweitens das Timing.
Also ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, wir werden jetzt nicht eine Haushaltssperre über diese 112 Millionen Euro an die Häuser geben. Die globale Minderausgabe, die haben wir den Häusern schon gemeldet, was wir erwarten, was zum Jahresende eingespart werden muss. Das sind Verschiebungen natürlich auch noch möglich. Wir haben also jetzt nicht die Haushaltsstelle jetzt gefordert, wie wir das im vergangenen Jahr gemacht haben. Das belastet die Häuser schon, die 165 Millionen Euro. Der Spielraum wird einfach enger. In den vergangenen Jahren haben wir immer eine schlechtere Schätzung gehabt, als wir dann am Ende im Ist hatten. Und deswegen mussten wir aus der allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage das Geld nicht entnehmen, um die Maßnahmen zu finanzieren. Und aus dieser allgemeinen Haushaltsausgleichsrücklage kommen ja auch gegebenenfalls überplanmäßige Ausgaben. Wir hoffen nicht außerplanmäßige, das ist immer etwas schwieriger. Aber überplanmäßige Ausgaben können immer entstehen, unterschiedlicher Art und Weise. Und wir werden am Jahresende sehen, was in der Rücklage verbleibt, was wir nicht entnehmen müssen. Aber dieser Spielraum, dass wir sagen können, wir haben so viel Steuermehreinnahmen, dass wir die Rücklageentnahme nicht mehr benötigen, das sehe ich für dieses Jahr schon nicht so. Ob in der Höhe, wie gesagt, das kommt darauf an, wie die Abflüsse sind, wie zum Beispiel Fördermittel genutzt werden und genutzt werden können, weil die Rechnung auch da ist. Der Haushalt selber muss im September des Jahres vom Kabinett eingebracht werden, sodass Ihre Frage, die zielt ja wahrscheinlich darauf, ob das vor dem 1. September ist oder nach dem 1. September, sinnvollerweise nach dem 1. September, weil das Haushaltsgesetz sonst der Diskontinuität unterliegen würde und da haben wir keinen Wert. Außerdem ist es, denke ich, fair, wenn die neue Regierung, die ja spätestens im Oktober, denke ich mal, wenn der Landtag dann seine erste konstituierende Sitzung hat, sich auch gefunden haben wird, auf diesen Haushalt noch Einfluss nehmen kann.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Dann sehe ich noch mal Sebastian Haag. Bitte schön.
Aber Sie haben schon darauf verwiesen, dass möglicherweise auch der Bund Kosten reduzieren muss und jetzt Dinge auf die Länder abwälzt. Ihr Kollege Lindner ist da ja auch ganz eng an einem Haushaltsstreit dran innerhalb der Ampel. Frage 1, wie blicken Sie denn auf diesen Haushaltsstreit im Bund? Und Frage Nummer 2, können Sie mal konkret machen, wo Sie möglicherweise da die Gefahr sehen, dass der Bund irgendwas sparen muss, was dann auch zulasten der Länder konkret geht?
Die erste Frage habe ich akustisch nicht ganz verstanden.
Blicken Sie auf den Haushaltsstreit in der Ampel.
Ja, das ist halt die Auseinandersetzung um Finanzen ist immer ein Streit, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten, die die Steuerzahler, Bund, Land und Kommunen zur Verfügung stellen, nie ausreichen, um Notwendigkeiten und Wünsche zu erfüllen. Und es gibt ja auch Interessenvertretungen, die sagen, auf der einen Seite, sie wollen, dass gar keine Steuern mehr gezahlt werden, auf der anderen Seite wollen sie aber ordentlich Zuschüsse haben. Diesen Zwiespalt in einer Person, der ist ja auch nicht auflösbar. Also es gibt immer Haushaltauseinandersetzungen. Dass das zu einem Streit hochstilisiert wird, der nicht lösbar ist, das verstehe ich immer nicht, weil es auch im Bund immer Lösungen gegeben hat. In den vergangenen Jahren, so ist es bei uns auch so, das ist in jedem Kreistag so und in jedem Gemeinderat so. Also der Streit ist eben einfach da. Das Thema ist, kann der Bund bestimmte Programme, die angedacht worden sind, die auch zum Beispiel in Ministerkonferenzen mit dem Bund zusammen in den vergangenen Jahren auch besprochen und eingeführt worden sind, kann er die noch halten? Das fängt an bei dem Digitalpakt Schule, das geht weiter bei dem guten Kita-Gesetz. Da war auch mal die Rede davon, dass das kontinuierlich weitergeht. Ein aktueller Streit, wenn man das so ist, eine Auseinandersetzung, ein Ringen darum, würde ich lieber sagen, um die Frage, wie wird das 49-Euro-Ticket bezahlt? Bleibt es bei 49 €? Wird es teurer? Müssen die Menschen mehr bezahlen? Ist der Bund weiter dabei? Das sind ja alles Fragen, die noch offen sind, die auch im Bund noch nicht geklärt sind. Und das ist meine Befürchtung, ne, dass wir an Maßnahmen, die momentan eingeführt sind, wo viele auch ein Interesse daran haben, also alle Ebenen sogar politisch gesehen Notwendigkeiten sehen, ob die so einfach fortgesetzt werden können oder ob es da Einschränkungen gibt. Das geht weiter im Gesundheitswesen. Sie kennen das Thema mit dem Pakt für den Rechtsstaat, der mal gewesen ist, der auch nur ein paar Jahre galt und dann uns die Finanzierung überlassen wird. Im Gesundheitsbereich ist das auch so eine Sache gewesen. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt, dann haben wir gesagt, wir müssen die Gesundheitsämter besser ausstatten. Keine Landrätin wird dagegen sein, dass die besser ausgestattet ist, aber es muss eben finanziert werden. Und wenn die Bundesfinanzierung an der Stelle ausfällt, dann ist das schwierig. Und ein Punkt, der auch bei uns im Finanzministerium natürlich sehr stark beobachtet wird, ist die Frage, wie gehen wir im Bereich der Digitalisierung weiter? Weil jetzt hat sich auch durch bestimmte Notsituationen ja gezeigt, dass es für zumindest bestimmte Felder sinnvoll ist, dass der Bund ein einheitliches Programm zur Verfügung stellt, also ein einheitliches IT-Programm zur Verfügung stellt. Musterhaft machen wir das zum Beispiel im Veterinärbereich schon seit vielen Jahren. Sonst hätten wir die Sprosse, die uns krank gemacht hat, nie gefunden. So, und nun wächst die Erkenntnis, macht man das zusammen. Jetzt haben aber viele schon was angefangen. Die Kommunen haben ihr eigenes Programm entwickelt bzw. gekauft. Das Land hat Dinge getan. So. Und wenn wir das jetzt bei den Notwendigkeiten vereinheitlichen und das andere dann so lassen wollen, haben wir natürlich eine Menge Geld, die auch in die Frage der Digitalisierung einfach hineinfließt. Das wird man nicht verhindern können. Und das sind so Maßnahmen, wo wir wirklich drum ringen müssen, wie können wir tatsächlich uns die Zeit nehmen, eine richtig sinnvolle Strategie zu machen an jeder einzelnen Stelle. Da gibt es keine Gesamtstrategie, da gibt es nur an jeder einzelnen Stelle die Notwendigkeit zu schauen, wie man das macht. Und das wird uns natürlich mit dem Bund auch in einer ganzen Reihe von Jahren, denke ich mal, noch beschäftigen und uns natürlich auch als Freistaat bzw. die Kommunen ja, finanziell durchaus ja, mit Herausforderungen begegnen.
Vielen Dank. Herr Henschel, bitte.
Jetzt haben wir Ende Mai, Juni, Juli, August, Landtagswahlkampf soll noch geführt werden. Ist das zu schaffen? Gerade auch wenn man, also dass man das noch schafft bis September, auch wenn man hört, dass eben diese Wünsche aus den Häusern so hoch sind. Also ist das noch möglich, bis September das alles hinzukriegen?
Ich habe ja gesagt, im September. Das ist ja schon fast Oktober. Also wir haben den ganzen September noch. Naja, ich kann es nicht sagen. Also wir werden uns natürlich sehr hart auseinandersetzen. Und Sie wissen, dass Landtagswahlen oder Wahlen auf einer bestimmten Ebene natürlich nicht dazu beitragen, dass man jetzt sagt, an der und der Stelle, da möchte ich gern sparen. So, also ist es wohl sinnvoller, danach die letzten Abstimmungen zu machen. Und wie gesagt, was mir natürlich auch wichtig wäre, ist, dass man zumindest ungefähr dann weiß, wer in einer neuen Regierung auch dann, sage ich mal, als Koalitionspartner zusammenarbeitet. Und da gibt es ja auch möglicherweise unterschiedliche Schwerpunkte, die man auch noch finden muss. Sie gucken mich so an.
Wie meinen Sie das?
Wenn wir vier Partner sind in Thüringen, ja, dann haben wir noch einen Partner. Und da müssen wir ja auch irgendwo damit klarkommen. Ich finde, man muss da ja nicht um heißen Brei rumreden.
Gut, dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen an die Frau Ministerin und bedanke mich recht herzlich und bitte dann die Staatssekretärin und die Landrätin hier nach vorn. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Teil 2 unserer Regierungsmedienkonferenz befasst sich mit der Kyffhäuser-Stiftung, Entschuldigung. Und dazu übergebe ich gerne der Frau Staatssekretärin das Wort. Bitte schön, Frau Schöning.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Landrätin Hochwind-Schneider, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an der Kyffhäuser-Stiftung und dem Kyffhäuser-Denkmal, zu dem sich heute das Kabinett ausgetauscht hat. Das Denkmal, das ist jetzt sicherlich vielen von allen von Ihnen ein Begriff. Und vielleicht weiß auch der eine oder andere, dass es sozusagen uns heute nur erhalten, bis heute nur erhalten blieb, aufgrund des Kunst- und Kulturverständnisses eines sowjetischen Offiziers, der nämlich die sozusagen Frankenhäuser-Kommunisten daran gehindert hatte, das sozusagen Denkmal zu sprengen nach 1945. Und zur Begründung folgte ein Satz, der auch heute noch als Leitmotiv für verantwortungsvolle und differenzierte Gedenkkultur geeignet ist, nämlich: Ihr Deutschen müsst endlich lernen, mit eurer Geschichte und euren Denkmalen zu leben. Und genau das, zu lernen, mit der eigenen Geschichte zu leben, um daraus Lehren für eine friedliche Zukunft zu ziehen, das ist auch eine wichtige Aufgabe unserer Kulturpolitik als Landesregierung. Und die sich natürlich gerade auch am Kyffhäuser-Denkmal sozusagen stellt. Denn, sehr geehrte Damen und Herren, das Kyffhäuser-Denkmal ist ein kulturhistorischer Schatz, dessen Entwicklung uns eben als Landesregierung im Interesse des Freistaats sehr am Herzen liegt. Und das wurde mit der heutigen Kabinettssitzung noch einmal konstatiert. Aufgrund der Bedeutung des Denkmals für den Freistaat sieht die Satzung der Kyffhäuser-Stiftung vor, dass die Thüringer Landesregierung ein Vorstandsmitglied der Stiftung stellt, und derzeit nehme ich diese Aufgabe sehr gerne wahr. Schon im März 2021 wurde die Kyffhäuser-Stiftung errichtet und im April 2024 hat die Stiftung das Kyffhäuser-Denkmal im Rahmen eines Erbpachtvertrages für 99 Jahre übernommen. Frau Landrätin Hochwind-Schneider übergab den symbolischen Schlüssel damals an die Stiftung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und ausdrücklich der Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen danken, die 10 Jahre lang die Verantwortung für den Betrieb des Denkmals innehatte. Und seit Gründung der Stiftung 2021 verfolgt die Stiftung das Ziel, das touristische Angebot zu erweitern und das Denkmal inklusive dem Gelände zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dabei ist der Umgang mit diesem Denkmal nicht einfach, denn es ist sozusagen ein Anknüpfungspunkt keineswegs nur für die demokratische und friedliche Tradition Deutschlands. Und gerade deshalb ist es eben so wichtig, an diesem Ort sozusagen auch über die Geschichte und die Zukunft des Landes nachzudenken. Das Denkmal reiht sich allerdings sozusagen ein in eine ganze Kulturlandschaft von beeindruckenden Sehenswürdigkeiten in der Region, mit dem Schloss Sondershausen, dem Bauernkriegspanorama natürlich unmittelbar in unmittelbarer Nähe, der Barbarossa-Höhle, aber auch der Naturlandschaft mit Windleite, Hainleite, Schmücke und den Flüssen, Wipper und Unstrut. All das gemeinsam bietet eine sagen, fantastische regionale Landschaft, Kulturlandschaft und historische Landschaft, die es eben zu erhalten und zu entwickeln gibt. Und diese enorm reiche Verbindung von Kultur und Naturlandschaft zeichnet diese Region aus und damit gehen eben große Chancen, aber auch große Aufgaben einher. Als Bau- und Infrastrukturministerium haben wir uns für die Gründung der Kyffhäuser Stiftung schon damals stark gemacht und damit dieses Denkmal als Teil der Kulturlandschaft angemessen entwickelt und erhalten und platziert werden kann, ist es eben auch uns als Infrastrukturministerium, das auch für ländliche Entwicklung zuständig ist, ein großes Anliegen, dieses Areal weiterzuentwickeln und auch eben hier im ländlichen Raum den touristischen Standort gewissermaßen dadurch zu stärken. Derzeit entsteht beispielsweise gerade ein zweigeschossiges Besucherzentrum und auch der Barbarossa-Turm soll neu erschlossen und barrierefrei umgebaut werden. Das Ziel ist es, jährlich wieder 200.000 Besucher anzulocken zu dem Denkmal, die dann eben auch sozusagen im Übrigen die reiche Kultur- und Naturlandschaft der Region besuchen können. Und auch hier möchte ich die Gelegenheit nutzen und ausdrücklich Frau Landrätin Hochwind-Schneider für ihren Einsatz als Vorstandsvorsitzende der Kyffhäuser Stiftung danken. Wie erwähnt, liegt der Landesregierung das Kyffhäuser-Denkmal sehr am Herzen. Und der Kürze wegen will ich nur einen knappen Überblick geben, welche Mittel der Freistaat bisher bereits investiert hat zur Entwicklung und zum Erhalt des Areals. Seit 2019 hat der Freistaat Fördermittel in Höhe von mehr als 11 Millionen Euro an den Landkreis bzw. die Stiftung ausgereicht. Im Einzelnen sind dies eine Investitionsförderung zur Weiterentwicklung des Kyffhäuser-Denkmals und seines Umfeldes in 1,4 Millionen Euro von der Thüringer Staatskanzlei. Und insgesamt werden Sie sehen, wenn ich jetzt die sozusagen Fördermittel vortrage, dass das eben ein Anliegen ist, das die Landesregierung insgesamt über verschiedene Ressorts hinweg verfolgt. Und deshalb kommen eben auch die Mittel zur Entwicklung, zur Gestaltung des Areals aus ganz unterschiedlichen Ressorts. Des Weiteren wird der Neubau des Besucherzentrums im westlichen Vorbereich des Denkmals inklusive einer multimedialen Ausstellungsfläche, Veranstaltungsraum und Bistro wird dann derzeit gefördert. Es werden rund 9 Millionen Euro investiert und 6,2 Millionen hiervon übernimmt das Land über das Wirtschaftsministerium über die Förderrichtlinie zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Mit diesem Neubau werden die Besucher nicht nur einen fantastischen Ausblick in die Natur genießen können, sie können auch willkommen und informiert werden über das, was auf dem Kyffhäuser-Denkmal zu sehen ist. Zur musealen Nutzung des Denkmalareals sollen insgesamt 5,1 Millionen Euro aus Landesmitteln fließen. Dazu kommen noch weitere Mittel seitens des Bundes. Es wird damit eine konsequente und funktionale Neustrukturierung des Kyffhäuser-Plateaus avisiert, welche die Historie des Ortes bewahrt, Barrierefreiheit schafft, Funktionalität erhöht und durch eine angemessene Formensprache den Ansprüchen eines breiten Publikums an diesen Geschichtsort entspricht. Zur Realisierung hat der Kyffhäuser-Kreis bereits im Jahr 2019 eine Qualitätsoffensive eröffnet und einen Planungswettbewerb durchgeführt. Der Kyffhäuser-Kreis erhielt dafür im Jahr 2019 von der Staatskanzlei Fördermittel in Höhe von 128.000 Euro. Als Gewinner des Wettbewerbs konnten sich die dänischen Architekten Code Unique durchsetzen. Diese Förderungen sind nicht alles. Der Kyffhäuser-Kreis erhielt und erhält weitere Mittel, die im Zusammenhang mit dem Denkmal stehen. Diese sind im Einzelnen Mittel zum Erhalt, zur Sicherung und zur touristischen Erschließung des Geotops alte Sandstein-Tagebruch-Abbaukante am Kyffhäuser-Denkmal mit über 3,1 Millionen Euro, die von seitens des Umweltministeriums geflossen sind. Für die Musterbearbeitung des Barbarossa-Turms sind durch das Thüringer Landesdenkmalamt 100.000 Euro geflossen. Und ebenso sind vom gleichen Amt zur Notsicherung der äußeren Mauerwerksschale der Ringmauer 90.000 Euro geflossen, um die Standfestigkeit des Denkmals und der Ringmauer durch weitere Abbrüche nicht zu gefährden. Meine Damen und Herren, dieses Denkmal, um das es hier geht, gehört zu den 8 deutschen Nationaldenkmälern. Es ist mit seinen 306 Stufen die drittgrößte Gedenkstätte Deutschlands. Lediglich das Leipziger Völkerschlachtdenkmal und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica besitzen größere Ausmaße. Für uns ist dieser historische Bau zu gleichen Teilen Chance und Aufgabe. Der Investitionsplan der Stiftung sieht bis zum Jahr 2029 vor, die Sanierung und Modernisierungsarbeiten, die touristische Erschließung sowie ein modernes museales Gesamtkonzept umzusetzen. Und mit den erheblichen Investitionen zur Erhalt, Pflege und der behutsamen Modernisierung des Areals bewahren wir einen einzigartigen kulturhistorischen Schatz im Freistaat für die kommenden Generationen und stärken damit auch einen wichtigen touristischen Ort im ländlichen Norden Thürings. Frau Landrätin wird jetzt weiter ausführen zu der Bedeutung der Stiftung, zu den Aktivitäten der Stiftung, und ich danke Ihnen hier bis hierher für Ihre Aufmerksamkeit.
König, und ich übergebe gern das Wort an Frau Hofwind-Schneider. Bitte schön.
Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren Medienvertreter, der Kyffhäuser Landkreis verdankt seinen Namen dies Jahr während des 30 Jahre. Vor 30 Jahren gab es nämlich den Zusammenschluss der Altkreise Sondershausen und Artern zu dem jetzigen Kyffhäuser Kreis. Also im 30. Jahr des Landkreises befinden wir uns jetzt. Und der Kyffhäuser ist somit eben auch der Namensgeber unseres Kyffhäuser Landkreises. Er ist aber darüber hinaus noch viel mehr. Er ist halt touristischer Leuchtturm, wurde eben durch die Staatssekretärin schon ausgeführt, ein bedeutendes Denkmal in Deutschland, jährlicher Anziehungspunkt für ca. 150.000 Besucher und Leuchtturm für die gesamte Region. Uns als Landkreis hat aber schon eine ganze Weile beschäftigt, da wir ja gleichzeitig auch Eigentümer als Landkreis sind dieses Denkmals, wie wir es alleine schaffen können, dieses Denkmal sowohl touristisch in Wert zu setzen und in Stand zu setzen, als auch als einen geschichts- und einen kulturhistorischen Lernort weiterzuentwickeln. Beides erfordert enorme Anstrengungen, und der Kyffhäuser Kreis hat sich dieser Aufgabe sehr intensiv insgesamt seit den letzten 5 Jahren verschrieben. Wir haben 2019 begonnen, uns eine sehr komplexe Aufgabe auch zu stellen und die gesamte Weiterentwicklung, nicht nur dieses Denkmals an sich, sondern des gesamten Areals in den Fokus zu rücken. Das beinhaltet die benachbarten Grundstücke, die aber zudem direkt zum Denkmal auch gehören. Und insbesondere ging es uns halt nicht nur um die touristische weitere Entwicklung, sondern natürlich damit zusammengehörend auch infrastrukturell es in die jetzige Zeit zu führen, denn da gibt es schon noch erheblichen Sanierungsbedarf. Zum anderen aber auch diesen Ort weiterzuentwickeln, diesen sehr bedeutenden Geschichtsort weiterzuentwickeln und in die neue Zeit zu überführen und zu einem Geschichts- und Lernort weiterzuentwickeln. Wir können ja hier auf eine fast 1000-jährige Geschichte der mittelalterlichen Reichsburg Kyffhausen blicken, und das Denkmal ist aufgebaut auf den Resten der Burg und mit dem Mythos vom schlafenden Barbarossa, der sicherlich für viele auch ein Begriff ist, der im Kyffhäuser Gebirge schläft. Ja, ein spannender Ort. Allerdings auch die Zeit des Nationalsozialismus hat auch die ganz deutliche Spuren dort hinterlassen. Und auch im 20. Jahrhundert, auch da der damaligen Ideologie wurde dieses Denkmal weitergeführt. Und so kann man über viele geschichtliche Epochen hinaus die Geschichte hier in Deutschland auch erzählen. Und so, wie Sie vorhin gesagt haben, wir müssen lernen, mit unserer Geschichte umzugehen. In diesem Sinne wollen wir diesen Ort weiterentwickeln, wie gesagt, über die geschichtlichen Epochen hinaus und nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern allen Generationen diese geschichtliche Auseinandersetzung ermöglichen. Dafür bedarf es natürlich nicht nur einer musealen, einer pädagogischen Weiterentwicklung, sondern natürlich auch touristisch muss es stimmig sein, und die Gäste, die dort am Kyffhäuser sind, wollen auch oder dürfen gewisse Leistungen auch erwarten und ein attraktives, ein modernes Denkmal. Das ist die Aufgabenstellung, und vor diesem Hintergrund hat der Kyffhäuser Kreis als Eigentümer beschlossen, eine Stiftung zu gründen. Im Jahr 2020 erfolgte der Beschluss in unserem Kreistag. Wir haben aber auch die finanziellen Verantwortungen entsprechend gesehen, die wir natürlich auch als Landkreis tragen, und haben so auch zwei Finanzierungsvereinbarungen mit beschlossen. Eine, die die ersten Jahre der Stiftung überbrückt bis zur Übernahme der Denkmalsbetreibung, die jetzt am 14. April erfolgt ist. Die Staatssekretärin hat es schon angesprochen, die Schlüsselübergabe ist erfolgt. Da hat der Landkreis, um die Stiftung in den ersten Jahren zu unterstützen, eine Anschubfinanzierung in Höhe von 800.000 Euro beschlossen. Der Großteil allerdings, zu dem sich der Landkreis verpflichtet hat, ist für die Investitionen, und hier hat der Landkreis einen doch sehr richtungsweisenden Beschluss gefasst, im Zeitraum von 2021 bis 2035 stellt der Landkreis jährlich 700.000 Euro für Investitionen am Kyffhäuser und im gesamten Areal dort um den Kyffhäuser zur Verfügung. Ja, das alleine war aber auch schon für uns klar, wird nicht reichen, auch wenn wir immerhin hier alleine von 13 Millionen Euro sprechen, die der Landkreis aufbringen wird. Das wird alleine nicht reichen. Wir brauchen die Unterstützung vom Bund und Land, die auch in den letzten Jahren, das möchte ich an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, auch immer schon mit in Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen investiert haben und so, wie die Staatssekretärin sagte, auch diverse Anschub in den letzten Jahren jetzt schon mitgegeben hat. Und daher bin ich auch sehr dankbar, dass es gelungen ist, die Stiftung nicht nur regional aus Vertretern des Landkreises zu besetzen, sondern dass wir sehr wohl auch die Vertretung des Landes gesichert haben, das Denkmalamt ist vertreten und auch verschiedene politische Fraktionen mit sich bekannt haben und wir es uns zum Ziel gesetzt haben, dieses Denkmal gemeinschaftlich auch weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Der Bund und auch das Land haben sich auch finanziell darüber hinaus bekannt. Wir haben zwei große Projekte vor, auch das ist in den Ausführungen der Staatssekretärin schon angeklungen. Wir haben zum einen vor, das Eingangsareal komplett neu zu gestalten, dort ein modernes Besucherzentrum zu bauen. Und dieses moderne Besucherzentrum soll auch gleichzeitig Ausstellungsfläche werden. Der Blick, ja, wie man hier auch auf den eingeblendeten Bildern sehen kann, das war der Blick bisher. Jetzt durch das neue Besucherzentrum, was Sie hier schon mal angedeutet sehen können, was gerade in der Beginnphase ist, eröffnet einen wirklich sehr schönen Blick hoch zum Denkmalplateau. Und also Sie haben von dort aus das Kyffhäuser Denkmal im Blick. Auf der anderen Seite der Blick in die Goldene Aue macht deutlich, welche wunderschöne Landschaft wir ringsherum haben. Und dass es eben auch ein wunderbares Wandergebiet darstellen kann, das ist am Rande dessen, neben der Geologie, natürlich auch ein wichtiger Schwerpunkt für die Touristen. Ja, und dieses Besucherzentrum, was dort entstehen soll, in einem Umfang von ca. 9 Millionen Euro, was moderne Parkflächen für Motorradfahrer, die den Kyffhäuser gerne nutzen, einschließt, aber auch in der Innengestaltung Ausstellungsräume beherbergt, Veranstaltungsräume mit eingeplant hat und eine sehr moderne Ausstellungsfläche und sehr modernen, auch mit modernen Medien, die Besucher ansprechen möchte. Nicht nur zur Geschichte des Kyffhäusers, sondern natürlich auch zu den touristischen Attraktionen in der gesamten Region. Und das ist ein ganz großer und deutlicher Mehrwert, den wir sehen. Wir werden nämlich jeden Besucher, der am Kyffhäuser ist, mit den touristischen Highlights der Region verbinden. Also man wird als Besucher eingeladen, die mehrere Tage in der Kyffhäuser Region, im Kyffhäuser Kreis zu verbringen und dort weitere touristische Highlights zu erkunden und zu besuchen. Das Schloss in Sondershausen, die Höhle, die Barbarossa-Höhle im Kyffhäuser Land, das Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen, die Modelleisenbahn in Wiehr, ist nur einige Auszüge mal. Also wir haben sehr, sehr viele kulturelle und touristische Angebote, die man dann von dort aus erkunden kann. Das soll also von hier aus möglich sein, neben der ganzen Geschichte, die man dort erkunden kann, die speziell sich mit dem Kyffhäuser über die gesamte Zeit befasst und dazu auch beitragen, dass wir touristisch unsere ganze Region weiterentwickeln können. Ein Mehrwert, die Wertschöpfung erhöhen können natürlich für die eigene Region und unsere touristischen Zahlen weiter erhöhen können. Das ist in den letzten Jahren schon auf einem guten Weg gewesen und unser Ziel ist ganz klar, die 200.000 Besucher nach den Jahren auch wieder zu knacken, also über die 200.000 Besuchermarke zu kommen. Das ist durchaus realistisch, weil nämlich neben diesem geplanten Eingangsbauwerk noch ein weiteres Vorhaben mit auf der Agenda der Kyffhäuser Stiftung steht, und das ist das Denkmalplateau an sich. Auch dort sollen Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Hier sehen Sie jetzt den derzeitigen Blick, mal die Aufnahme. Und auch hier hat ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Und nach dem Siegerentwurf wird auch dieses gesamte Denkmalplateau dann erneuert, saniert, mit auch musealen Aspekten versorgt, und insbesondere auch der Barbarossa-Turm, der hier auch mit einer Glaskuppel oben umschlossen wird, barrierefrei zu erreichen ist und natürlich auch im Inneren dann Ausstellungsfläche beinhaltet. Also es wird ein sehr attraktiver, ein sehr moderner Geschichtsort werden, der einlädt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Jeder Person selber, ob jung, ob alt, mit dem Wissen, was wir haben, das einladen, das Wissen über unsere Geschichte zu erweitern und das in der heutigen Zeit auch im Fokus zur Burg, zum Mythos und auch zum Denkmal zu setzen und so einen wundervollen Begegnungs- und Ausflugsort für die ganze Region zu haben. Und ich bin mir ganz sicher, das Kyffhäuser Areal mit dem Kyffhäuser Denkmal und allem, was jetzt neu entstehen wird, wird eine wichtige Strahlkraft haben in die gesamte Region, nicht nur für den Kyffhäuser Kreis, nicht nur für Thüringen. Ich bin ganz sicher, dass wir weit darüber hinaus in den nächsten Jahren auf uns aufmerksam machen und ein bedeutendes touristisches Highlight für die gesamte Region werden. Ich bin ja sehr dankbar als Landrätin, aber auch als Stiftungsvorsitzende, dass es gelungen ist, dieses große Projekt anzugehen, umzusetzen. Die Stiftung hat neben diesem Denkmalplateau, was Sie jetzt übertragen haben, auch ein Teil der anliegenden Grundstücke erworben in Erbpacht oder im Eigentum und kann so auch die angrenzenden Flächen weiterentwickeln. Also das war eine wichtige Voraussetzung für uns, dass es nicht nur an einer Stelle, sondern das gesamte Areal sich in den nächsten Jahren komplex weiterentwickeln wird. Ja, vielen Dank soweit.
Ja, recht vielen Dank, Frau Hofwind-Schneider. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Henschel, bitteschön.
Mal noch eine Frage, weil Sie sagen, die Besucher, Frau Schönlich auch, dass die Besucherzahlen ja steigen sollen auf 200.000 plus X pro Jahr. Also ich war zum Beispiel mal im August 2022 dort selber, weil damals gerade dieses Barbarossa-Bodenbild zu sehen war. Da war schon ein großer Andrang, die Feuerwehr musste die Zufahrt regeln und so weiter, weil so viele Menschen gekommen sind. Ist denn dann diese ganze Anlage überhaupt auch von den Parkflächen, Zufahrtswegen in der Lage, so viele Menschen, 200.000 Besucher pro Jahr und mehr aufzunehmen? Oder müsste man vielleicht auch die Zufahrtsstraße erneuern? Ist das im Plan mit enthalten?
Also ein Teil der Zufahrtsstraße ist ja schon erneuert worden. Die weiteren Stücken sind in Planung. Aber das Große ist auch natürlich der Parkplatz. Also der Eingangsparkplatz, der ist komplett Bestandteil des Sanierungskonzeptes. Mit natürlich auch einem modernen System, wie Besucher erkennen können, ob die Parkflächen voll sind. Es gibt ja dann auch noch im hinteren Bereich des Denkmals, des Kyffhäuser Areals, dann weitere Parkflächen. Und ein gutes Parkplatzmanagement ist natürlich Bestandteil dieses gesamten Konzeptes. Darüber hinaus aber auch eine gute Anbindung des ÖPNVs. Also wir haben jetzt bereits einen Rufbus auch eingerichtet. Wir haben ein Shuttle, das die beeinträchtigten Menschen direkt nach oben zum Plateau bringt. Und auch die gesamte verkehrstechnische Infrastruktur ist noch weiter Bestandteil der Weiterentwicklung, wird in den Fokus rücken. Auch der barrierefreie Aufzug, der Lift, der geplant war, ist immer noch auf unserer Agenda, soll umgesetzt werden. Dafür braucht natürlich dann auch die Stiftung neben den Eigenmitteln, die wir auch einsetzen können, aber sicherlich auch nochmal Förderung. Also nachdem die beiden großen Projekte jetzt umgesetzt sind, das Denkmalplateau, die Sanierung und das Eingangsbau, soll es natürlich weitergehen. Die Stiftung hat da schon die nächsten Ideen, wie es sich weiterentwickeln kann.
Gut, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich jetzt nicht. Dann recht herzlichen Dank, Frau Hochwind-Schneider, vielen Dank, Frau Schönig. Allen einen erfolgreichen Tag und eine gute restliche Woche. Wir sehen uns wieder in der kommenden Woche. Tschüss.